Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Wir setzen fort unser Eheseminar mit dem zweiten Teil. Das Thema ist hier nochmal genannt: Liebe kontra Ehe. Die heutige Ehe in der Krise. Problem, was wir heute mit der Ehe haben in unserer Zeit. Nach diesem kurzen Gang durch die Geschichte der Ehe, den wir gerade hinter uns haben, verstehen wir vielleicht besser, was Emil Brunners provozierender Satz vom Anfang meinte: Wo die Ehe auf Liebe aufbaut, da ist sie von vornherein verloren. Es gab also auch andere Möglichkeiten, wie man die Ehe aufbauen konnte. Haben wir gesehen. Fragen wir nach dem heutigen Eheverständnis, dann fällt als erstes ein Zwiespalt auf, nämlich der Zwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit. Zwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wir sind uns im 21. Jahrhundert einig in unserem fröhlichen Jahr zur Verbindung von Liebe und Ehe. Wir können nicht zurück, etwa zur patriarchalischen Polygamie von Vater Abraham. Wir können nicht zurück und wir wollen es nicht. Wir wollen nicht verheiratet werden, ohne den anderen überhaupt zu kennen. Heiraten wollen wir nicht ein Objekt, sondern ein Subjekt. Wir wollen dabei nicht von fremden Einflüssen bestimmt werden, wie zum Beispiel von politischen oder dynastischen Gründen, sondern das Herz soll sprechen, sagen wir. Wir sagen normalerweise nicht mit Luther, selbst als Lutheraner nicht, weil wir nun einmal beieinander sind, wollen wir uns recht lieb haben. Sondern wir sagen umgekehrt, weil wir uns lieb haben, wollen wir beieinander sein. Aus der Liebe soll die Ehe entspringen, als ausschließliche Liebesbeziehungen zu dem einen Partner, eine Beziehung auf Dauer. Das Wort Ehe kommt ja im Mittelhochdeutschen von Ewe, Recht, Beständigkeit, und ist deshalb verwandt mit ewig. Es geht also bei uns in der Liebe um ein Ereignis. Um eine persönliche, ganzheitliche Begegnung zwischen zwei Individuen. Diese Beziehung ist in sich selbst sinnvoll. Sie soll nicht als Mittel für irgendwelche Zwecke, familiäre, dynastische, missbraucht werden. Ehe und Liebe tragen ihren Wert in sich selbst. Sie sind nicht Mittel zum Zweck. Darin sind wir Erben der Romantik, dass wir auf dieser Überzeugung sind. Und das ist nicht verkehrt. Also für unsere Zeit könnte das Schema, was wir vorhin gebraucht haben, als achtes Dias folgendermaßen aussehen. Grundlage Sexualität, natürlich Fortpflanzungstrieb, aber auch als Eros, der den ganzen Menschen meint. Wertvorstellung, die in sich selbst wertvolle, ganzheitliche Lebensgemeinschaft einer Ehe. Und die äußere Form ist gewöhnlich die Monogamie, nämlich die Einheit von Liebe und Treue, die das erfordert. Dahinter wollen und können wir nicht zurück. Das ist jedenfalls unser Ideal. Nun stellen wir diesem Ideal aber die heutige Ehewirklichkeit gegenüber. Und da muss man nüchtern feststellen, in unserem Kulturraum ist die verbreitetste Form der Ehe immer weniger die in Treue bewährte Monogamie, sondern eher, wie im alten Rom, die sukzessive Vielehe. Wobei nicht der Tod die Zäsur bildet zu einer neuen Ehe, sondern die vom Gesetz ermöglichte Ehescheidung und Wiederverheiratung. Da muss man zur Scheidungsstatistik an dieser Stelle etwas anmerken. Es gibt erschütternde Zahlen, wenn man sich das mal so über die letzten 100 Jahre anschaut. Im Jahr 1900 wurde die Scheidungsquote mit 2% angegeben. 1962, das ist dann für die alte Bundesrepublik, mit 10%, 1975 mit 20%, 1995 mit 33% und 2010 mit 40%. Wobei das ein bisschen dann für Gesamtdeutschland ein bisschen differiert, im Westen mit 43% und im Osten mit 37%, etwas weniger. Was bedeutet das? Was wird da eigentlich gezählt? Meistens werden diese Zahlen total missverstanden. Es werden nicht etwa 40% aller bestehenden Ehen geschieden, wie man denken könnte, wenn gesagt wird, es gibt 40% Ehescheidungen. Nicht die 40% der bestehenden Ehen. Die Zahl der in einem Jahr geschlossenen Ehen wird bei dieser Statistik ins Verhältnis gesetzt zu den Ehescheidungen im selben Jahr. Die Zahl der geschlossenen Ehen wird den Ehescheidungen ins Verhältnis gesetzt. Wenn also im Jahr, nehmen wir mal herausgegriffen, 2006 in Deutschland 190.000 Ehen geschieden wurden, dann kann man daraus schließen, dass in diesem Jahr 400.000 Ehen geschlossen worden sind. Bei zurückgehender Zahl der Eheschließung steigt natürlich der Prozentsatz der Scheidungen ebenfalls. Am Ende meinen manche, sie sollten sich lieber scheiden lassen, weil das ja inzwischen fast die Hälfte aller Eheleute tut. Das ist aber ein großer Irrtum. Tatsächlich wurden in diesem Jahr 2006, was wir zugrunde gelegt haben, nur 1% aller bestehenden Ehen geschieden. Das heißt, auf 1000 Ehen kamen 10 Scheidungen. Und, auch das kann man bei Wikipedia zum Beispiel nachlesen, gegenwärtig wird angesetzt, dass eine Ehe in Deutschland gewöhnlich im Durchschnitt 14 Jahre hält, ehe es zur Scheidung kommt. Das sind schon andere Zahlen, als wenn man hört, 40% aller Ehen werden geschieden. Ja, das ist grober Unfug, statistischer Unfug, wie er an vielen Stellen ja getrieben wird. Trotzdem gilt, die Zahl der Scheidungen ist erschreckend gestiegen. Es besteht kein Zweifel, die Ehe ist heute sehr labil geworden, gefährdet. Woher kommt das? Es stellt sich tatsächlich die Frage, von Emil Brunners Zitat ausgehend, könnte es sein, dass die Basis unserer Ehen der Grund für diese Labilität ist? Das sieht ja folgendermaßen aus. Wir haben die Liebe als das Fundament unserer Ehe und darauf bauen wir das Haus der Ehe. Es besteht heute offenbar eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was wir von unserer Ehe erwarten, unser hohes Ideal, und der statistisch erhebbaren Ehewirklichkeit. Und damit gehen wir in den zweiten Punkt. Woher kommt die Labilität der Ehe? Es gibt zwei Bedrohungen für die Ehe, die eine von außen und die andere von innen. Da ist als erstes zu nennen der Niedergang der Ethik. Der Niedergang der Ethik, das ist von außen gesehen. In den USA gab es in den 1960er Jahren die berühmten Kinsey-Reporte. Diese stellten auf sexuellem Gebiet statistisch fest, was man tut. Zum Beispiel, in welchem Alter man ersten Geschlechtsverkehr hat. Wie viele das mit 18 Jahren noch nicht getan haben. Aus der Feststellung dessen, was statistisch normal ist, wird dann geschlussfolgert, das muss dann also auch ethisch normativ sein. Das sollte man tun. Also, am Beispiel gesagt, wer zum Beispiel mit 14 Jahren noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, der ist unnormal. Und er oder sie sollten schleunigst einen Arzt oder Psychologen konsultieren. So ist jedenfalls die Argumentation in Zeitschriften wie in der Bravo gewesen, ja, dass man gesagt hat, also wir haben jetzt die Statistiken, in den 14 Jahren haben 60% oder 70% bereits Geschlechtsverkehr gehabt und wenn du den noch nicht hattest, dann such mal dringend einen Arzt auf, da hast du ein Problem irgendwie. Gefährlich daran ist, hier wird die Ethik durch Statistik ersetzt. Die Schlussfolgerungen lauten dann, was alle tun, wird ja wohl richtig sein. Was die meisten tun, ist sicher gut. Und man kann doch nicht zurückständig sein, etwas zu tun, was nicht alle auch tun. Das zweite ist die Diskrepanz zwischen Erwartung und Wirklichkeit. Wir haben eine von der Romantik herkommende hochgesteckte Eheerwartung. Die Ehe soll die letzte und tiefste Lebenserfüllung schenken. Viele suchen in ihr ihren letzten Lebenssinn. Dieses hohe Ideal prallt nun auf die banale Wirklichkeit, auf den Alltag. Man erhofft sich letzte Lebenserfüllung und tiefsten Lebenssinn. Und dann kommen wir in eine Wohnung, wo die Windeln duften, wo einige Raten noch nicht bezahlt sind, wo der Raum sehr eng ist. Da hat dieses schöne Ideal eine erste Probe zu bestehen. Da erfolgt oft eine Entzauberung oder, wie man so schön neudeutsch sagt, eine Desillusionierung. Und dann geschieht etwas ganz Eigenartiges. Die große Vision von der Ehe, die wir haben, Lebenserfüllung, wird durch die Enttäuschungen im Alltag keineswegs korrigiert. Eher umgekehrt. Die Vision wird festgehalten. Aber es war nicht der richtige Partner. Der große Rahmen stimmt, Aber der Hans hat nicht die richtige Grete gefunden, die da hineinpasst. Es war nicht das eine schicksalshafte Du, die zu mir passende Halbkugel. Ja, das ist der Hans, der seine Grete sucht, die in dieses Ideal passt, in diesen tollen Rahmen. Aber sie ist viel zu klein, sie passt nicht rein. Sie kann das gar nicht ausfüllen, was da eigentlich von ihr erwartet wird. Hans steht vor dem großen Rahmen seines Eheideals, Lebenserfüllung, Ganzheit, ideale Ergänzung. Und nun kommt die Grete, die wirkliche Grete, sie ist viel zu klein für den Rahmen. Schlussfolgerung, der Rahmen, also meine Vorstellung von der Ehe, stimmt. Nur die Grete war die falsche. Was passiert nun? Jetzt beginnt erneut die Suche nach dem einen schicksalshaften Partner, der es vermag, diesen Rahmen auszufüllen. Was wir hier beobachten, ist ein tragischer Konflikt. Das reich gefüllte Ideal der Ehe wendet sich gegen die Wirklichkeit der Ehe. Die großen Erwartungen wenden sich selbstmörderisch gegen die Ehe selbst. Da stellt sich im Übrigen eine theologische Frage, auf die wir dann im dritten Teil gleich noch kommen werden. Passiert hier nicht genau das, was sich immer ereignet, wenn der Mensch etwas vergötzt, wenn er etwas zum Götzen macht, zum falschen Gott? Dann greift dieses Vergötzte nach dem Menschen und zerstört ihn. Er wird ein Sklave, ein Opfer seiner eigenen Ideale. Das ist schon jetzt festzuhalten. Wer von der Ehe das Letzte, die Erfüllung, die Seligkeit erwartet, der muss daran zerbrechen. Er und seine Ehe. Wir werden davon noch hören. Wer von der Ehe das Letzte erwartet, die Seligkeit, der muss daran zerbrechen. Der nächste Schritt, der labile Charakter der Liebe. Von der Ehe haben wir gerade geredet, jetzt geht es um den Charakter der Liebe. Das ist unser nächster Schritt. Noch nie in der Geschichte hatten die Menschen ein so reiches Ideal von der Ehe wie wir heute. Wir können und wollen nicht dahinter zurück. Bedauerlich ist nur, dass sich dieses Ideal gegen die Ehe selbst wendet und sie zerstört. Wie kommt das? Das hängt zusammen mit dem Phänomen der Liebe. Mit dem Phänomen der Liebe. Wir haben im Deutschen den schönen und umfassenden Ausdruck Liebe, in den alles eingeschlossen ist. Es ist aber ratsam, genauer zu unterscheiden, was zur Liebe gehört. Nämlich zum einen der Sexus, damit ist vor allem die körperliche Gemeinschaft gemeint, und zum anderen der Eros, das ist vor allen Dingen die geistige Gemeinschaft. Der Sexus ist die Bewegung, die den anderen Menschen zu mir herüberziehen will. Du sollst bei mir sein, du sollst mein sein. Der Eros dagegen ist die gegenteilige Bewegung, da überschreite ich mich selbst auf dich hin. Ich will bei dir sein, ich will mit dir sein. Das ist die Gegenbewegung. Und unten drunter ist das dann nochmal ein Schema dargestellt, ja, das Ich und das Du. Der Sexus zieht das Du zu mir herüber, der Eros bringt mich zum Anderen. Aus dieser Doppelbewegung heraus, gegensätzlichen Bewegung, erklären sich die Grundaussagen der Liebe. Es gibt einen Dreiklang, der in dem Satz steckt, ich liebe dich. Da ist zum einen, da kommen wir vielleicht noch zum nächsten Bild, genau, da, dieses ich liebe dich heißt dreierlei. Einmal, du allein, nur du, Exklusivität. Im zweiten heißt es, du ganz, mit Z geschrieben, ganz bewusst. Nur du. Totalität. Und drittens, du für immer, auf ewig, die Kontinuität. Das gehört zusammen, das steckt in dem Satz, ich liebe dich. An sich ist das doch eine ideale Basis für eine Partnerbeziehung zwischen zwei Menschen, für eine monogame Beziehung. Trotzdem tritt die Liebe in Widerspruch zur Ehe. Warum? Woran liegt das? Das liegt an den unterschiedlichen Charakteren von Liebe und Ehe. Eros und Sexus, Liebe also, leben vom Augenblick. Sie sind punktuell ausgerichtet. Die Ehe dagegen ist auf Dauer angelegt, auf Treue. Eros und Sexus haben etwas Schweifendes an sich. Sie blühen an einem bestimmten Du auf, Sie sind fasziniert. Sie sind für den Augenblick ganz weg, wie wir sehr schön sagen. Ja? Aber die Faszination des Augenblicks verblasst. Dann sinken Eros und Sexus in sich zusammen. Wenn dann ein neues Du wie ein Komet am Horizont aufsteigt, dann entzündet sich der Eros neu. Dann sagt er wieder, du, du allein, du ganz und du für immer. Nun aber zu einem anderen Partner. Schon die Romantik hat mit der Liebe auch diesen schweifenden Charakter des Eros erkannt. Im ersten Lied der sogenannten Winterreise, die Franz Schubert vertont hat, Text von Wilhelm Müller, heißt es, die Liebe, Zitat, die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Von einem zu dem anderen, Gott hat sie so gemacht. Wenn wir zunächst nur vom Menschen ausgehen, das theologisch-biblische kommt noch, müssen wir feststellen, Ehe braucht Dauer, braucht Kontinuität, braucht Durchhaltevermögen. Liebe dagegen enthält die Tendenz zum Wechsel. So sehr sie sich dem einen Partner ganz zuwendet, es geht immer nur um den Augenblick, punktuell. Da stellt sich nochmals die Frage, ist es dann überhaupt sinnvoll, das Haus der Ehe, das Haus der Dauer, auf ein so wackeliges Fundament zu bauen, was nur punktuell und für den Augenblick gilt? Hat dann der Schlager nicht recht, wenn er singt, ich bin treu, solange ich liebe? Daraus spricht ein durchaus gut gemeintes Empfinden. Es ist Betrug, länger in einem Haus gemeinsam zu wohnen, aus dem die Liebe ausgewandert ist. Ist es dann nicht besser auszuziehen? Daraus ergibt sich eine weitere Frage. Gibt es etwas, was diese beiden zusammenhalten könnte, dieses Fundament, dieses wackelige Fundament der Liebe und das Haus, was Dauer braucht? Eines ist deutlich. Wir können nicht zurück zu den Instanzen, die früher die Dauer der Ehe garantiert haben, nämlich die Fremdengrößen, die Familie, die Sippe, die politischen Interessen und so weiter. Es ist heute nicht mehr möglich, die Ehe auf diese Weise von außen zu stabilisieren. Aber Stabilisierung ist offenbar auch von innen nicht zu schaffen, jedenfalls nicht aus der Liebe heraus. Gibt es eine Klammer für beide? Schon hier sei auf den Wert des christlichen Glaubens für die Ehe hingewiesen, auf den wir in den nächsten Teilen zu sprechen kommen. Das ist schon die Zusammenfassung. Wir kommen noch auf einen letzten Punkt. Das Ereignis wendet sich gegen die Institution, gegen die Einrichtung der Ehe. In diesem Zusammenhang ist noch ein Konflikt zu nennen, der die Ehe gefährdet. Der Trend geht heute dahin, dass von vielen überhaupt keine Ehe mehr eingegangen wird. Die Zahl der nicht-ehelichen Gemeinschaften nimmt ständig zu. Trotzdem sind solche Lebenspartnerschaften oft relativ stabil. Das muss man ja ehrlicherweise zugeben. Sie bestehen über Jahre. Sie wenden sich aber radikal gegen die Institution Ehe. Wir lieben uns, aber von der Ehe wollen wir nichts wissen. Dieses Zurückschrecken oder gar die Allergie gegenüber allem, was Institution heißt, ist heute eine weit verbreitete Krankheit unserer Gesellschaft. Sie wendet sich nicht nur gegen die Ehe. Gerade wer die Liebe will, steht befremdet vor einer solchen Ordnung, vor einer Einrichtung, in die man nur durch einen öffentlich-rechtlichen Akt hineinkommt, nämlich vor dem Standesbeamten. Und aus dem man auch nur durch einen solchen Rechtsakt wieder herauskommt, durch eine rechtsgültige Scheidung. Die Institution Ehe finden viele höchstens als notwendiges Übel akzeptabel. Sozusagen aus juristisch-wirtschaftlichen Gründen heiratet man, zum Beispiel um steuerliche Vorteile zu haben oder mehr Sicherheit für die Kinder zu bieten in der Familie. Auch hier liegt ein tragischer Widerspruch vor. Die Liebe wendet sich gegen die Ehe. Obwohl die Ehe doch gerade zur Erhaltung der Liebe dienen soll und will. Das ist unsere Situation. Wir fassen zusammen. Wir leben im Kontext des heutigen Eheverständnisses und der heutigen Ehewirklichkeit. Nämlich, seit der Romantik hat sich die Grundüberzeugung durchgesetzt, dass die Ehe in der Liebe ihren Grund, Sinn und ihre Erfüllung findet. Und zweitens, diese kulturgeschichtlich relativ neue Sicht bringt tiefe Widersprüche mit sich. Einerseits empfängt die Ehe von daher einen großen Reichtum. Sie ist befreit von allen anderen fremden Zwecken. Sie kann sich auf eine Ganzheitsbeziehung konzentrieren. Andererseits aber vermag der schweifende, dem Augenblick verhaftete Eros schwerlich das Fundament für die auf Dauer angelegte und nach Treue verlangende Ehe zu bilden. Hinzu kommt, das war das Letzte, was wir hatten, ein Aufstand des individuell persönlichen Elements gegen alles Institutionelle. Liebe stellt sich gegen die Ehe und die Ehe scheint sich gegen die Liebe zu richten. Dazu mehr im vierten Teil. Bis hierher, an diese Stelle. Das ist der zweite Teil, wo die Analyse gemacht ist, in welcher Situation wir uns befinden, wo die Gefährdungen der heutigen Ehe zu suchen sind. Fragen dazu? Dann können sie gleich gestellt werden. Es sind Fragen angerissen, die, wie gesagt, dann oftmals später noch vorkommen. Bitte.
Müsste man vielleicht vorher erst mal klären, was man überhaupt unter Liebe versteht in der heutigen Zeit.
Ja.
Weil ich denke, dass das Verständnis, was Gott als Liebe bezeichnet, ein komplett anderes ist, als das, was wir Menschen jetzt als Liebe bezeichnen würden.
Genau. Das ist Thema im vierten Teil, dass wir auf die unterschiedlichen Arten von Liebe zu sprechen kommen, dass es eben nicht bloß Sexus und Eros gibt, sondern eben auch die Gottesliebe, diese Agape, die uns im Neuen Testament zum Beispiel gesagt wird und gezeigt wird. Kommen wir noch drauf? Ist eine gute Frage.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de